du, vielleicht noch der Hinweis, es heißt For You Page, für dich. Also das heißt nicht, dass du es mit uns allen sharen musst. Ne?
Ja, jetzt habe ich es, aber ich hatte, wo wir gerade bei Lando Norris waren, da hatte ich Mitteilungsbedarf, dass ich das jetzt einfach mal allen hier erzähle.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast, Episode 50, quasi ein kleines Jubiläum, wenn man es so sagen will. Und wir haben für euch heute wieder die spannendsten Formel 1 News der Offseason zusammengesammelt. Es sind massivst viele, wir wussten gar nicht wohin mit den ganzen Informationen. Wenn es mal so wäre. Kleiner Spaß am Rande, wir haben alles zusammengekratzt, was ging, was jetzt nicht Yellow Press war. Es ist nicht wirklich viel, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist ein bisschen depressiv, wenn ich ehrlich bin, nicht wahr, Perke?
Ja, die Offseason schlägt zu direkt, wie sie nur zuschlagen könnte. So hart schlägt sie zu, wie es nur geht. Wenn ich hier sehe, die Hälfte unserer News ist einfach, wie Teams nächstes Jahr heißen werden. Das ist traurig, das anzusehen. Wir hatten in den letzten Wochen immer unsere Liste, worüber wir reden wollen, vollgepackt ohne Ende. Wir mussten uns entscheiden, was machen wir jetzt, was nicht. Und jetzt wirklich jedes kleinste Ding, was wir gefunden haben, da werden wir heute bereden, weil sonst kommen wir nicht mal auf 10 Minuten. Deswegen wird eine sehr interessante Folge.
Ja, du hast es gesagt, sehr interessante Folge für die Themen, die wir haben. Es sind ein paar kleine Sachen dabei, die mich sehr überrascht haben, muss ich ehrlicherweise sagen, gerade was die Name-Changes betrifft, weil und da können wir auch gleich anfangen eigentlich mit dem größten Thema, was wir denn so haben. AlphaTauri. Wir wussten, AlphaTauri wurde ja auch von oben bestätigt aus der Chefetage, in diesem Konzept, in dem es jetzt aktuell ist, in diesem Branding, nicht mehr an den Start gehen. Und man wird letztendlich einen neuen Namen, eine komplett neue Teamidentität und alles erstellen. Und das ist jetzt allerdings anscheinend nicht der Fall, weil die FIA hat nämlich die 2024 F1 Entry List veröffentlicht, wo alle Teamnamen und alle Fahrernamen ja offiziell aufgelistet sein müssen, so wie es final dann ist. Ja, stellt sich raus, wenn du dann mal bei AlphaTauri guckst, dann siehst du auf einmal, dass da steht, Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda fahren für Scuderia AlphaTauri RB. Ob das RB für Red Bull oder Racing Bull steht, keine Ahnung. Jetzt bei mir so die Frage, Perke, an der Stelle. Wir sehen, es ist immer noch AlphaTauri und es sollen Namensänderungen kommen. Passiert da noch was oder ist das final?
Na, eigentlich müsste das hier jetzt, so wie ich es verstanden habe, so ein finales Ding sein. Aber das würde für mich irgendwie keinen Sinn ergeben, weil die letzten Wochen wurde ja so viel darüber geredet. Wie heißt es denn jetzt? Es waren verschiedene Titelsponsoren mal im Gespräch, ob es jetzt Adidas war, ob es Hugo Boss war, was auch immer. Und wenn das jetzt wirklich bei AlphaTauri bleiben würde, klar mit kleinen Zusätzen, das würde mich schon sehr überraschen. Ich fände es cool, weil an sich den Namen AlphaTauri finde ich passend. Den finde ich, der geht locker über die Lippen, das passt. Aber es wird mich schon überraschen, wenn es wirklich dabei bleiben sollte irgendwie.
Also wirklich vorstellen kann ich es mir auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil man hat eben so viele News und Rumors diesbezüglich gehabt, dass man sich so eigentlich denken müsste, es muss noch was passieren. Vielleicht passiert ja auch noch was. Vielleicht können sie es ja auch jetzt noch im Nachhinein ändern. Aber in der offiziellen Entry-Liste steht jetzt erstmal, wie gesagt, drin Scuderia AlphaTauri RB. Das ist jetzt so ein bisschen eine kleine Überraschung, wie gesagt, finde ich. Wo man aber auch eine Überraschung hat, meiner Meinung nach, ist, wenn du dir mal quasi den anderen Alpha anschaust, bloß Alpha Romeo jetzt aus dieser Saison, der geht nächstes Jahr komplett verändert an den Start vom Namen her. Und zwar unter dem Namen Steak F1 Team Kick Sauber. Also für mich ist das, dieser Name ist für mich einfach so, als ob man ChatGPT gesagt hätte, sag mal 5, 6 Wörter hintereinander, einfach zufällig. Das ist das Ergebnis davon.
Ja, ich finde generell mal cool, dass der Name Sauber wieder in der Formel 1 ist, weil ich mochte irgendwie Sauber immer, als die so in der Formel 1 waren. Aber so mit dem kompletten Teamnamen, wie du schon gesagt hast, Steak F1 Team Kick Sauber, ich glaube, das ist ein Contender für den schlechtesten Teamnamen, den es jemals in der Formel 1 gab. Weil das hört sich so schrecklich an. Da passt ja gar nicht so. Wie du schon gesagt hast, da hat man einfach die Sponsoren genommen, ohne Sinn irgendwie aneinander geklatscht, die Dinger. Und dann hat man sich gedacht, ja, das passt schon so. Es hört sich schlecht an. Es hört sich wirklich schlecht an.
Also vor allem, was du ja dazu sagen musst, soweit, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber soweit ich weiß, gehört Kick doch sogar Steak.
Ich glaube schon, ja.
Kick ist doch letztendlich die Streaming-Plattform von Steak, soweit ich weiß. Und wieso, also es klar, es sind zwei, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Brands dann in dem Sinne, eine Tochter- und eine Muttergesellschaft, aber warum müssen A, beide jetzt dann in den Namen rein und vor allem, warum macht man es dann nicht zum Beispiel so Steak Kick, anstatt, warum muss man die so weit auseinanderpacken, wo es richtig, sorry, blöd klingt einfach. Es passt einfach nicht und mich wundert so ein bisschen, dass man sich für den dann doch etwas, in meinen Augen, dilettantischen Namen entschieden hat.
Ja, das ist wirklich, naja, also ich werde damit auch nicht warm. Ich glaube auch nicht, dass ich, weil das Team wird ja die nächsten 2 Jahre so heißen, ich glaube auch nicht, dass ich die nächsten 2 Jahre so damit warm werde. Womit ich aber eher warm werde, ist mit dem neuen Namen von Aston Martin, sage ich mal. Da ändert sich jetzt aber nicht so viel, da ist nur das Cognizant raus aus Namen, weil jetzt
Aramco. Das hatten wir ja schon früher mitbekommen, dass das passieren soll. Da hatten wir, glaube ich, in meiner Episode vor 2 Monaten oder so schon drüber gesprochen.
Genau, jetzt ist es offiziell. Aramco ist neuer Exklusivtitelsponsor für Aston Martin. Das heißt, das ist nur so eine kleine Änderung im Vergleich zu den anderen beiden, beziehungsweise, na gut, AlphaTauri war ja keine Änderung, aber war eine wilde News, sage ich mal. Das sind die 3 veränderten Teamnamen oder nicht veränderten Teamnamen, wie auch immer, für nächstes Jahr.
Genau, ich kann ja nochmal die Liste fix durchgehen, ich habe es ja gerade noch offen. Wir haben ganz oben als erstes Oracle Red Bull Racing, dann Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, dann Scuderia Ferrari, McLaren Formula One Team, Aston Martin Aramco Formula One Team, BWT Alpine F1 Team, Williams Racing, Scuderia Alpha Tauri RB. Steak F1 Team Kick Sauber, dieser Name ist wirklich eine reine Psychose. Und MoneyGram Haas F1 Team. Das sind die Namen für 2024. Schauen wir mal, welcher der Namen dann auch am besten performt. Aber an sich, also die Namen, ich würde mal sagen, 9 von den Namen sind wahrscheinlich safe jetzt. Wenn wir mal abwarten, was mit dem Namen von AlphaTauri noch passiert, weil die Worte ja doch sehr deutlich waren, dass man den Namen ändern will und eine neue Identität haben möchte für die kommende Saison. Deshalb kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass das dann doch das Finale ist. Aber es ist auf jeden Fall schon mal weird, dass es in der Entry-List so drin steht.
Ja, jetzt mal davon abgesehen, dass nie ein Team beim vollen Namen genannt wird, sondern es wird weiter Aston Martin, es wird jetzt für die nächsten 2 Jahre auch Sauber sein und nicht Steak F1-Team Sauber. Jeder wird einfach Sauber sagen, davon mal abgesehen, aber es ist schon.
Ich wollte gerade sagen, wer sagt denn zu, keine Ahnung, Red Bull, wer sagt denn Oracle Red Bull Racing? Jeder sagt einfach Red Bull oder Mercedes. Ja. Keiner sagt Mercedes AMG Petronas. Also es sind einfach die Teamnamen und fertig. Die Sponsoren spielen für die meisten einfach keine Rolle.
Genau, da war es wieder. Da war es wieder, das legendäre, genau.
Ich habe heute keinen Counter angemacht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen.
Heute nicht, ich habe auch die letzten 1-2 Folgen drauf geachtet.
Ja, es wurde auch weniger, das wollte ich auch gerade sagen. Es wurde weniger dein Genau, also in dem Sinne. Das ist so, dein genauer Counter ist mein in dem Sinne. Ich glaube, ich sag viel zu sehr in dem Sinne.
Wahrscheinlich schon. Oder was damals in dem einen Chemievortrag, wo wir Counter gemacht haben, wo wir Strichliste geführt haben.
Okay. Kleine Storytime. Genau, das war 9. Klasse damals, Chemie, Facharbeit, Verteidigen vorne. Und ich hatte Vortrag über in Schwefel, ich glaube Schwefel in Wasser nachweisen, in Spreewasser oder sowas. Und ich habe in diesem Vortrag, wie lange ging der Perke? Viertelstunde?
Ja, irgendwie so.
Ich hab's geschafft, sozusagen war das Wort.
Sozusagen, genau.
Ich hab's geschafft. Vor allem, ihr habt ja sogar einen Counter gemacht, ihr Ehrenlosen. Die haben wirklich eine Strichliste gemacht während des Vortrags. Und ich hab's, wenn ich mich nicht irre, in 15 Minuten, glaube ich, 90, 95 Mal gesagt oder so. Das ist so geil. Sozusagen eine ziemlich beachtliche Leistung, wenn man mal ehrlich ist.
Das war es wirklich unfassbar lustig.
Ich glaube, das wird mich auch bis an mein Lebensende verfolgen. Das werde ich nie loswerden, glaube ich.
Wahrscheinlich schon, ja.
Naja, mal gucken. In dem Sinne mache ich mir doch erstmal schön meinen Red Bull auf. Den habe ich mir nämlich extra noch geholt, weil ich bin leicht krank, würde ich sagen. Leichter
und da macht man sich
und da hilft ein kalter Red Bull ja bekanntlich. Red Bull
auf, ja. Das ist Tee. Was ist Tee? Was ist, keine Ahnung, Hühnerbrühe oder was man auch immer zu sich nimmt, wenn man kränklich ist. Nee, gutes, kaltes Red Bull.
Natürlich. Aber natürlich der lilane, weil es ist der beste.
Ja, es ist auf jeden Fall Top 3.
Also was ist dein Lieblings-Red Bull-Perke?
Ja, ich glaube, ich bin bei Lila sogar dabei. Entweder der lilane oder der blaue.
Ja, der blaue ist auch sehr. Also welcher blaue? Der alte blaue, der OG-blaue?
Na, oder der dieser Summer-Ding? Der richtige blaue.
Also ja, Heidelbeer.
Der Heidelbeer oder was
ist das da? Fühle ich. Wen ich gar nicht verstehen kann, sind Leute, die den Gelben feiern. Kann ich gar nicht verstehen. Und ich kann auch Leute nicht verstehen, die den Weißen feiern. Also wenn ihr den Gelben oder Weißen feiert, ich verstehe euch nicht.
Ich habe den Weißen im Kühlschrank stehen gerade sogar. Aber der Gelbe, da bin ich bei dir.
Ja, es ist einfach weird. Aber genug von Red Bull. Wieder zurück zum Thema. und zwar gehen wir weiter durch die wenigen Punkte, die wir leider für die Episode haben. Und zwar,
wir müssen das mit Red Bull Talk einfach auffüllen heute, sonst wird das
ja nicht. Ja, irgendwas brauchst du hier zur Fülle. Dann 2026 hast du, oder für das Jahr hast du ein paar Notizen gemacht. Magst du?
Ja, also es ist ja schon länger bekannt, dass 2026 Regulation Changes kommen. Und natürlich ändern sich auch die Autos zu diesem Jahr. Und zwar werden die Autos leichter. Ungefähr 40 bis 50 Kilogramm leichter ist der Planstand jetzt. Und sie werden kleiner. Ich meine, es waren 10 Zentimeter ungefähr in der Breite, die sie kleiner werden. Und es wird wahrscheinlich, also es wird Aerodynamikänderungen auf jeden Fall geben. Und es wird wahrscheinlich auch was am DRS-System getan.
Ist interesting, weil wenn man sich das mal so anguckt, 2026, ich habe letztens auch mit einem Kumpel wieder drüber geredet gehabt. Tatsächlich nicht Perke, sondern einem anderen Kumpel. wieso rede ich mich da jetzt selber eigentlich rein, dass ich mehr als einen Freund habe? habe ich letztens auch drüber geredet, weil 2026 kommen ja auch Änderungen bezüglich der Leistung in dem Sinne, wo du den Motor und die Batterie hast. Es wird ja mehr elektrisch ab 2026. Aber da waren wir auch dann tatsächlich in die Diskussion gekommen, ob die Formel 1 irgendwann mal so gut wie voll elektrisch wird. Also so Formel-E-like, aber für mich ist die Diskussion ehrlicherweise zu, weil es gibt ja schließlich als separate Motorsport-Klasse die Formel-E. Deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man in den Bereich dahin geht. Ist mir jetzt bloß gerade eingefallen, weil wir, wie gesagt, über 26er Racks gesprochen haben und da ja der Energy-Output deutlich erhöht wird für die neuen Autos.
Ja, das auf jeden Fall. Und die Aerodynamik am Auto soll irgendwie flexibler werden. Und beim DRS habe ich jetzt auch schon eine erste Idee gelesen, wie ein neues DRS-System aussehen könnte. Und zwar durch dieses flexible Aerodynamiksystem, was an jedem Auto wäre der Effekt von DRS einfach geringer. Das heißt, was man macht quasi ein Reverse-DRS, wie ich es jetzt gelesen habe. Und zwar, dass das vorausfahrende Auto sowas bekommt, dass da der Luftwiderstand erhöht wird dann, dass einfach das vorausfahrende Auto dann einen Nachteil hat und nicht das hinterherfahrende Auto einen Vorteil. So, okay. Das ist die erste Idee, die ich jetzt gelesen habe zu dieser DRS-Änderung. Fände ich einen interessanten Ansatz, um ehrlich zu sein, wenn bei allen die Aerodynamik irgendwie besser wird, damit auch Überholen leichter gemacht wird. Das sagt man jetzt auch seit 10, 15 Jahren, dass man Überholen immer leichter machen möchte und irgendwie wird es kaum was. Aber dafür soll die Aerodynamik dann wohl da sein und dann einfach das so zu dribbeln, dass man das vorausfahrende Auto dann einfach schlechter macht, finde ich einen interessanten Ansatz auf jeden Fall.
Ja, wo du gerade gesagt hast, man versucht ja jetzt seit Jahren das Überholen und so einfacher zu machen. Wenn man sich ja auch die neuen Regulations von 2022 anschaut, war ja auch genau dasselbe eigentlich, dass man versuchen will, dass die Autos durch Kurven und enge Passagen näher am Vordermann dranbleiben können, um eben dann das Überholen durch DRS-Zonen und sowas zu erleichtern. Das hat ja tatsächlich sogar größtenteils funktioniert, finde ich. Man sieht, in den Kurven können die Autos durchaus besser dranbleiben. Aber da kommen wir natürlich auch wieder dann zum anderen Punkt, eben, dass man das machen wollte, damit man auf der DRS-Geraden besser überholen kann. DRS ist ja bei den Formel-1-Fans so ein sehr kontroverses Thema, wo es sehr verschiedene Meinungen an der Vielzahl gibt. Ich zum Beispiel finde das DRS sehr gut, weil es eben die Möglichkeit bringt, stark das Racing zu verbessern. Aber du hast halt auch natürlich die Nachteile eben von einem DRS-Train, wie man ja so schön sagt, wo dann wirklich 10 Autos einfach nur hintereinander innerhalb von einer Sekunde hängen und sich immer mitziehen, weil der hinter dem ersten es nicht schafft zu überholen. Ich, wie gesagt, für meinen Teil finde DRS sehr gut, weil es eben auch oftmals hilft, aber es kann halt auch sehr problematisch sein in manchen Strecken, vor allem mit vielen DRS-Zonen, die gerade sehr lang oder sehr kurz sind.
Ja, ich bin auch Fan vom DRS, einfach weil man dadurch überhaupt mal Überholmanöver sieht. Klar, die Überholmanöver mit DRS sind jetzt nicht die spannendsten, wenn man einfach an der Gerade vorbeifährt. Aber so, wenn man sich dann mit DRS über die Gerade ransaugt und am Ende der Geraden so in die Kurve reinsticht zum Beispiel. Das wäre nicht so oft möglich ohne das DRS, sage ich mal. Ohne DRS hätten wir auf jeden Fall weniger Überholmanöver. Klar, es gibt auch negative Aspekte, aber ich glaube, eine 100% gute Lösung, mit der jeder zufrieden ist, wirst du eh nie finden.
Nee, und definitiv
dann,
nicht.
Dann sagst du halt, ja, nehmen wir diese paar Nachteile, die es definitiv hat, nehmen wir einfach in Kauf. Dafür, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Action auf der Rennstrecke sehen. Und auch ich bin Fan vom DRS, aber auch ich wäre jetzt Fan oder nicht Fan. Ich würde es mir auch gern angucken, wie es jetzt anders aussehen würde oder andersrum, wenn jetzt zum Beispiel 2026 ein Reverse-DRS kommt. Fände ich auch interessant. Aber DRS komplett abschaffen, bin ich auf keinen Fall dafür.
Wie gesagt, DRS kann Vorteile haben und wir sehen es ja auch am Racing, dass man eben mehr Overtakes hat, aber es kann halt auch, wie gesagt, zum Beispiel in Australien dann für DRS-Trains sorgen, wo dann halt einfach jedes Auto gefühlt am Rücken des anderen hängt und man kein bisschen vorankommt und das ist dann natürlich auch ein bisschen langweilig für die Fans irgendwo. Aber wiederum musst du natürlich auch andererweise sagen, früher hat es ja auch geklappt mit Overtakes, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Anzahl an Overtakes heute gegenüber früher deutlich erhöht ist. Weil, was bringt es dir ansonsten? Du kannst nur mit der Traktion aus der Kurve besser rausbeschleunigen und dann Windschatten. Mehr hast du ja letztendlich nicht, wenn es kein DRS gibt. Und ob der Windschatten auf kurzen Geraden auch immer ausreicht, um wirklich gefährlich zu werden, ist die nächste Sache.
Ja, man sieht ja jetzt schon manchmal rechts nicht mal mit DRS. Und dann stell dir mal vor, du fährst da ohne DRS hin. Keine Ahnung, du bist jetzt Lando Norris und vor dir fährt Max Verstappen und du hast kein DRS. So, du kommst ja in 3 Jahren nicht vorbei. Und jetzt mit DRS wird dir zumindest mal die Chance gegeben, da vielleicht mal irgendwie ein bisschen Attacke zu machen, die du ohne DRS in 100 Jahren nicht hast, dass du da irgendwie eine Chance hast.
Ja.
Deswegen, ich finde es gut.
Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wann die Formel 1 angefangen hat, wirklich mit Battery Deployment zu fahren, dass wirklich Batteriesysteme dafür genutzt werden, um, ich weiß jetzt gar nicht ehrlicherweise, wie viel es ist, ich glaube irgendwo zwischen 200 und 300 PS kannst du ja dann über die Batterie im Full Deploy noch dazufügen. Mich würde es mal interessieren, wann die angefangen haben, so zu fahren, falls du es gerade nachguckst. Sehr gut. Weil, wenn du mal ganz zurückdenkst, ganz früher gab es das ja safe nicht. Und daher hast du ja noch weniger. Ich meine, heute, wenn du kein DRS hast, ist es, oder es ist ja auch mit DRS schwer zu überholen heute, weil eben diese ganzen Battery Deployment Modes letztendlich unterschiedlich stark sein können. Von, keine Ahnung, Low, Medium, High, Overtake und Hotlap, sage ich jetzt mal, so wie man es aus dem F1-Game kennt. Und das Ding ist halt, wenn du dann einfach mal die ganze Batterie freischaltest auf der Geraden und beim Rausbeschleunigen, natürlich kommst du mit DRS nicht ran. Und ich glaube, auch wenn du das DRS entfernen würdest und der vor dir jede Runde dann auf dieser Geraden seine Battery komplett leer draint und in der Rest der Runde wieder auflädt, du kriegst ja gefühlt gar keine Overtakes mehr mit dem ganzen Electric System dahinter.
Ja. So, ich habe kurz nachgeguckt, wann das ganze System eingeführt wurde.
Ja.
Damals noch unter dem Namen KERS, und zwar, also Kinetic Energy Recovery System. Das wurde 2009 eingeführt und 2014 halt mit dem ERS, wie wir es jetzt kennen, abgelöst.
Ja.
Das heißt, dieses System generell gibt es seit 2009 in der Formel 1.
Ja, eben. Und jetzt überleg mal, wie du halt, wenn du jetzt das bei modernen Formel 1-Autos das DRS entfernen würdest. Ich meine, früher gab es das ERS und sowas, Energy Recovery System, nicht, weil da hat man sich mit dem Windschatten rangesogen, bessere Traktion aus der Kurve vielleicht noch bekommen und dann hat der Windschatten den Job gemacht. Aber wenn du jetzt mit diesem Energy System diesen Windschatten, den der Hintermann bekommt, den Vorteil, den er dadurch bekommt, letztendlich ausgleichen kannst, indem du die Deployment Modes einfach hoch machst, wo sollen denn die Overtakes und die ganzen Sachen herkommen dann auf einmal? Das ist halt so der Punkt. Du bist jetzt an einem Punkt, meiner Meinung nach, mit der Formel 1 angekommen, wo du, wenn du kein DRS hast, von der Technik her, der Vordermann, wenn er ordentlich fährt und alles perfekt durchkalkuliert, einfach den Windschatten komplett kontern kann.
Ja, hast du schon recht. Hast du das gutes Argument gefunden für DRS. Das hast du gut gemacht. So mit diesem ERS habe ich das noch gar nicht betrachtet, so in die Richtung, dass das natürlich da auch eine Rolle spielt. Da hast du natürlich recht. Das ist natürlich wieder ein großer Pluspunkt fürs DRS. Oder
es gibt ja auch noch unterschiedliche Motorenleistungen und Stufen, muss ja auch noch bedenken.
Das natürlich auch noch. Ja, also ich kann schon die Meinung verstehen, warum man dafür ist, DRS abzuschaffen, aber ich kann mich dieser Meinung einfach nicht anschließen.
Ja, ich bleib auch fürs DRS, aber das ist das, was ich meine, da gibt's, glaube ich, genügend Meinungen in der Formel 1 Community, ja, die da sehr weit auseinandergehen, was das Thema betrifft. Aber würde auch sagen, genug über das Thema diskutiert. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer das Allerspannendste, was das ganze Technik-Ding angeht. Gehen wir mal zu etwas, was mich sehr amüsiert hat, die Aussage. Und zwar, vielleicht haben es einige schon mitbekommen, es ging die letzten Tage über Social Media. Und zwar hat sich Sergio Perez mit einer Kampfansage an Max Verstappen für 2024 gewendet und natürlich gesagt, ich bin jetzt Zweiter, das Optimalziel für 2024 ist natürlich noch einen Platz nach oben zu gehen. Hat mich ein bisschen amüsiert, weil, sind wir mal ehrlich, die Chance, dass das passiert, ist eigentlich gleich null.
Ja, Perez wird nicht mal im Traum Max Verstappen gefährlich. Es gibt keine Welt, in der Perez nächste Saison bis zum Ende um den WM-Titel kämpfen kann, geschweige denn den WM-Titel gewinnen kann, weil Max Verstappen ein 100-mal besserer Fahrer ist, als es Perez ist. Verstappen ist einer der besten, die es je gab. Ich glaube, das muss man jetzt schon sagen. Ich habe vorhin gelesen, Nico Rosberg hat ihn jetzt schon in seinen Top 5 All-Time. Perez ist vielleicht in den, keine Ahnung, kratzt vielleicht an den Top 50 All-Time. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht alle Fahrer im Kopf, die es jemals gab. Vielleicht ist er ja um die so Borderline Top 50, 60, 70, weiß ich jetzt nicht. Er wird in diesem Leben wird er nicht mehr mit Max Verstappen mithalten können, weil Max Verstappen wird nicht schlechter. Max Verstappen wird nur besser, je älter er jetzt wird, weil er ist ja jetzt nicht der Älteste. Sergio Perez hingegen wird nur noch schlechter, weil er schon in einem eher fortgeschritteneren Alter ist, besonders im Vergleich zu Max Verstappen. Und dazu kommt einfach dieses natürliche Talent, was Verstappen hat. Und ich will es Perez nicht abstreiten, aber Verstappen hat es halt mehr. Deswegen, die Kampfansage kann ja auch nicht ernst gemeint sein. Er weiß doch selbst, dass er nicht gewinnen wird.
Mental gesehen ist die schon ernst gemeint, aber ich glaube, er weiß auch selber, wie seine Chancen für die kommende Saison stehen werden. Ich denke, er wird jetzt auch selbst realisieren, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt das Realistischste auf seiner Wunschliste ist.
Nee, dass er sich wirklich was Realistischeres vom Weihnachtsmann wünschen als einen WM-Titel.
Aber wer sich zu 100% sicher ist, ich will jetzt bei Perez es nicht abstreiten, die Frage ist halt, wie realistisch es ist, aber zu 100% sicher, dass er nächste Saison auch mindestens ein Rennen gewinnt, ist Lando Norris. Finde ich sehr interessant, weil man hat gesehen, der McLaren hat jetzt zum Ende hin sehr gute Pace gezeigt und sich auch wieder gut hochgearbeitet. Die Frage ist bloß, wie startet die nächste Saison? Und das ist halt wieder so die Frage, wir wissen es nicht. Wenn McLaren jetzt wieder einen Fehlstart hinlegt, dann sehe ich das eher nicht passieren. Ansonsten, I don't know, vielleicht irgendwie mal so ein schlechtes Rennwochenende für Red Bull, diese Durability. Erfolgsperformance kann ja jetzt auch nicht ewig weitergehen von Red Bull. Also, dass man bei Verstappen gefühlt nicht einmal irgendwie einen Schaden hatte in der ganzen Saison, ist ja schon ziemlich beeindruckend. Vielleicht passiert es ja tatsächlich, dass Norris nächste Saison ein Rennen gewinnt. Ich denke auf jeden Fall ehrlicherweise nicht, dass Red Bull nochmal so eine unglaublich dominante Saison hinlegt wie diese. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Falls sie es machen, wäre ich umso beeindruckter. Aber ich glaube es nicht.
Ich glaube es auch nicht. Und Norris ist sich zu 100% sicher. Ich bin mir so zu 90% sicher, sage ich mal, dass Lando Norris einmal mindestens ganz oben auf dem Treppchen stehen wird nächste Saison. Weil gerade wenn man sich halt die Entwicklung von McLaren jetzt in der Saison anguckt und jetzt einfach mal davon ausgeht, dass es nächstes Jahr in die Richtung weitergeht, das ist jetzt einfach mal das, wovon ich jetzt in diesem Szenario ausgehe, dann wird Lando Norris nächstes Jahr ein Rennen gewinnen. Weil gerade wenn er jetzt nicht gewinnt, da habe ich auch noch einen Artikel gelesen, ich glaube, da hat Martin Brundle drüber geredet, gerade wenn Norris jetzt wieder nicht gewinnen sollte, ein ganzes Jahr lang bei McLaren, dann wird sich natürlich auch Lando Norris wieder Gedanken machen, ey, lohnt sich das bei McLaren noch? Auf das Thema will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Das Thema haben wir schon ein, zwei, dreimal durchgekaut, wie es um Lando Norris Zukunft aussieht. Aber ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass Lando Norris nächstes Jahr seinen ersten Karrieresieg feiern wird. Und das unabhängig davon, ob Verstappen ausfällt in diesem Rennen oder nicht.
Ja.
Das also, sage ich jetzt einfach mal.
Mal gucken. Wie gesagt, ich bleib da recht optimistisch, was das Thema angeht. Gerade wenn Red Bull vielleicht dann mal doch ein, zwei schlechte Wochenende haben sollte und eben die Performance jetzt nicht so unglaublich dominant ist wie diese in der jetzigen oder vergangenen Saison. Jetzig kann ich ja nicht mehr sagen, leider. Ich würde es auch nicht ausschließen. Ich denke doch, dass Red Bull wahrscheinlich wieder die Überhand haben wird, weil sie halt auch die WM früh zugemacht haben, sich gesagt haben, das Auto, ey, wir brauchen es jetzt eh nicht mehr, wir können jetzt schon auf das nächste gehen, schon mal früh losentwickeln. Ich meine, die haben Adrian Newey, der hat die letzten Jahre jetzt wirklich was dahergezaubert, sage ich mal. Daher denke ich, Red Bull wird schon noch dominant sein, aber ich denke, es wird nicht so schlimm sein wie die Saison, gerade auch, weil die anderen Teams aufgeholt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Lando Norris tatsächlich ein Rennen oder ein Sprint, je nachdem, was es dann wird, gewinnen könnte. Mal schauen. Vielleicht hat er aber auch wieder Pech wie dieses Jahr und oder wie in Russland und
nach Russland.
Er bottelt es dann halt. Weg. Also, keine Ahnung.
Hast du das, ey, Lando Norris, jetzt kurzer Lando Norris-Exkurs. Lando Norris streamt ja jetzt in der Offseason wieder auf Twitch, ne?
Ja. Also, hat er nicht sogar letztens mit Matt und Tommy gestreamt?
Das kann gut sein, aber letztens hat er davon habe ich hunderte Clips auf TikTok gesehen. Letztens hat, ich weiß nicht, was das für ein Spiel war, was er gespielt hat, aber da ist halt jemand anderes mit Lewis Hamilton-Skin rumgelaufen quasi.
Fortnite.
Oder sah so ähnlich aus wie, nee, nicht Fortnite, das war nicht Fortnite, glaube ich.
Aber es gibt einen Lewis Hamilton-Skin in Fortnite.
Oder, ja, vielleicht war es auch Fortnite, was weiß ich. Jedenfalls, vielleicht war es auch nur jemand, der ähnlich aussah wie Lewis Hamilton. Den hat dann halt Lando Norris gesehen und er hat ihn Daddy genannt. Und das war dann voll auf meiner For You, dass Lando Norris Lewis Hamilton Daddy genannt hat.
Sicher.
Naja.
Oh, bin ich froh, dass ich das nicht auf meiner For You
habe. Auch kurzer Lando Norris Twitch-Exkurs hier auch an der Stelle.
Du, vielleicht noch der Hinweis, es heißt For You-Page, für dich. Also, das heißt nicht, dass du es mit uns allen scheren musst. Ne?
Ja, jetzt habe ich es, aber ich hatte, wo wir gerade bei Lando Norris waren, da hatte ich Mitteilungsbedarf, dass ich das jetzt einfach mal allen hier erzähle. Was
du, dann erfülle ich jetzt Teams auch meinen Mitteilungsbedarf. Und zwar sage ich dann jetzt halt noch so richtig schön entspannt, ich freue mich auf heute Abend, weil heute Abend die Darts-WM wieder losgeht. Auch einfach ein random Fun Fact so reingehauen.
Ne, auch darauf freue ich mich. Ich bin ja großer Dart-Fan. Du bist natürlich ein großer Eventi. Du freust dich immer,
ja, wenn die WM da ist. Ja, das Ding ist halt so, Darts, ich spiele es gerne. Ich gucke es mir auch gerne an, aber wahrscheinlich dann meistens nur zur Darts-WM im Alley Pally. Kleiner Exkurs an der Stelle wieder vom eigentlichen Thema weg, weil uns die eigentlichen Themen fehlen.
Ja, du Eventi, ich bin tatsächlich das ganze Jahr beim Dart informiert, sag ich mal. Ich habe heute auch wieder einen Tweet gesehen. Heute Abend spielt jemand im Alley Pally bei der WM und jetzt gerade ist er noch am Klempnern, geht seinem eigentlichen Beruf nach. Das finde ich immer witzig, wenn er heute Abend ein Spiel hat und jetzt gerade noch normal arbeiten geht.
Wer ist das?
Boah, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Das war halt so einer, der jetzt erste Runde...
Aber der spielt heute.
Ja, der spielt heute.
Warte, ich habe doch PDC-App auf dem Handy. Weil ich ja nur ein Eventi bin, habe ich die PDC-App auf dem Handy und kann alles ganz schnell nachgucken.
Natürlich. Du bist ein Eventi,
heute spielen,
das muss ich gar nicht bestreiten.
Heute spielen Kevin Dodds, Stove Buns, Cameron Menzies,
Rusty
Jake Rodriguez.
Menzies war's.
Okay. Gut, dann weiß ich, wen ich heute in dem Match supporten muss um 21.15 Uhr.
Hat noch schön auf Twitter rausgehauen, so ein Bild von seinem Job und dann, ja, working before the world, irgendwie so.
Ja, und Smith spielt ja auch heute, der verteidigende Champion.
Ja,
genau.
Wird nicht wieder gewinnen, aber das ist eine andere Sache.
Ich wollte gerade sagen, genug Darts-Exkurs jetzt wieder an der Stelle. Ihr merkt, wir füllen hier ein bisschen die Zeit nebenbei, weil uns die Themen so ein bisschen ausgehen. Aber trotzdem, falls euch der Podcast dennoch gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, weil es hilft uns wirklich weiter.
So.
Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit den nächsten Punkten. Und zwar Alpine. Es gibt ein paar Neuigkeiten wieder von unserem Lieblingsdrama F1-Team aktuell.
Ja, und zwar ist Alpine generell nicht abgeneigt, was eine im weiteren Sinne oder näheren Sinne, was auch immer, Zusammenarbeit mit Andretti angeht, falls Andretti in die Formel 1 kommen sollte. Denn wir wissen ja, Andretti wird ab 2028 von General Motors eigene Motoren bekommen. Aber der Plan ist ja schon vor 2028 in die Formel 1 zu kommen.
2025, das heißt, um genau zu sein.
Richtig. Das heißt, wo 25, 26, 27 hätte Andretti Stand jetzt noch keine Motoren. Und da wurde schon länger gerüchtet, dass es vielleicht Renault-Motoren geben wird. Und zurzeit sind diese Gespräche auf Eis gelegt, weil der Prozess von Andretti in die Formel 1 zu kommen länger dauert, als man erwartet hat. Aber der Alpine-Teamchef Bruno Famin, den wir natürlich in der letzten Folge voll kannten.
Ja, wo wir endlich mal gelernt haben, was für Teamchefs es so gibt.
Ja, Bruno Famin hat wieder gesagt, man ist generell gesprächsbereit. Man freue sich, mit Andretti und General Motors auch zu sprechen, wenn sie denn einen Startplatz haben. Aber momentan sind die Gespräche ein bisschen auf Standby. So die Aussage von Famin.
Also man muss auch, du hast es ja auch gerade gesagt, ganz klar betonen, es geht nur um Motoren. Weil ich habe gerade auch nochmal gegoogelt gehabt, es gab auch einige Headlines, die sehr Clickbait-mäßig waren, wo dann gefühlt drin, zur Hälfte gefühlt drin stand, Andretti und Alpine bald ein Team, so nach dem Motto. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen von Andretti, warum man es machen würde. Weil, wenn du dir die Renault-Motoren mal anschaust, die hatten dieses Jahr ein massives Leistungsdefizit den anderen Motoren gegenüber. Wir hatten es ja angesprochen, was waren es, 30, 35 PS, glaube ich, die gefehlt haben. Warum würde sich Andretti, sage ich jetzt mal, mit einem Team einlassen, was bekanntermaßen deutlich schlechtere Motorenleistungen hervorbringt wie andere Teams?
Weil es, ich meine jedenfalls, es könnte jetzt gefährliches Halbwissen hier werden, was ich jetzt raushaue, aber ich meine, die Antwort zu wissen, ist es nicht im Regelwerk so geregelt, dass wenn ein Team quasi keinen Motorenhersteller hat, muss das Team oder der Motorenhersteller einspringen, der am wenigsten Teams in der Formel 1 gerade versorgt. So, und du hast Red Bull markeneigene Motoren, sag ich mal, hast du bei Alpha Tauri und Red Bull. Du hast Mercedes bei einigen Teams, du hast bei Ferrari bei einigen Teams. Alpine bzw. Renault gibt die Motoren nur an ein einziges Team. Das heißt, wenn diese Regel wirklich so ist, wie ich sie gerade im Kopf habe, ist im schlimmsten Fall sogar Renault dazu verpflichtet, Andretti dann einen Motor zu geben.
Also die Regel kann ich jetzt nicht bestätigen aus dem Wissen und sie klingt für mich auch ein bisschen sus, ehrlicherweise, weil es wäre ja komisch, wenn jetzt ein neues Team verpflichtend einen Motor von irgendwem nehmen müsste. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also die klingt ein bisschen sus für mich, die Regel. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber an sich würde ich erstmal denken, dass ein Formel-1-Team die freie Wahl hat, von wem er Motoren kauft oder produzieren lässt. Also
ich weiß auch nicht, woher ich das habe. Ich kann das ja jetzt nicht einfach mir ausgedacht haben. Dafür war das ja viel zu ausgereift, diese Theorie.
Also hier packen wir mal, solange wir es nicht bestätigt haben, ein ganz fettes, caution, unsicheres Wissen dahinter.
Ja, bitte. Ich weiß nicht.
Ja. Für mich klingt das einfach nur unlogisch, warum ein Team jetzt nicht sagen könnte, ich will keinen Ferrari-Motor oder Alpine-Motor, ich will einen Red Bull-Motor oder Mercedes-Motor. Also ich meine, es ist ja freie Marktwirtschaft dahinter, wo letztendlich jeder es selbst entscheiden kann. Ansonsten, warum sollte denn auf einmal, keine Ahnung, General Motors dann ab 2028 die Motorenlieferung übernehmen, wenn sie ja verpflichtet wären, von Alpine die Motoren zu nehmen?
Ja, wenn ein neuer dazukommt, werden sie dann nicht mehr verpflichtet.
Ja, die Regel klingt für mich ein bisschen sass, bleibe ich bei.
Ich kann das doch nicht mehr ausgedacht haben gerade, kam ja so logisch vor, als ich es erzählt habe. Nee, ich finde da jetzt auch auf den ersten Blick gar nichts tatsächlich. Das heißt, wenn ihr da mehr wisst, ob das kompletter Quatsch ist, was ich gerade erzählt habe, oder nicht, schreibt uns das gerne. Das würde mich jetzt auch sehr interessieren, weil ich meine, da mal was gehört zu haben, aber es kann natürlich auch kompletter Quatsch sein, den ich gerade erzähle. Dann wird das auch direkt in der nächsten Folge klargestellt.
Ja, also falls ihr Perke korrigieren wollt, schreibt uns gerne auf Instagram, @undercut oder Twitter oder Threads seit heute. Ist ja jetzt in Europa verfügbar. Folgt uns da auch gerne, falls ihr es noch nicht tut und ihr Threads habt. Auch einfach @undercutpodcast, ganz wie auf Insta. Oder könnt ihr Perke gerne korrigieren.
Ja, falls, da bin ich auch gern bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. So.
Perke, ich will jetzt nicht sagen, nach 35 Minuten haben wir es dann auch schon, aber es gibt nichts mehr zu bereden. Also
es gibt nichts, die Offseason hittet hart.
Und wir haben hier locker 10 Minuten mit Content gefüllt, der eigentlich nichts mit Formel 1 Content zu tun hat, aber ich würde sagen,
unsere Persönlichkeit noch mal ein bisschen drin, ist auch nicht.
Genau. Ich würde sagen, unsere 50. quasi Jubiläumsepisode ist ein bisschen short gekommen, aber
Episode ist so traurig.
Naja. Aber es macht nichts. Trotzdem sehr angenehme Episode. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne, wie gesagt, eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns unglaublich weiter, gerade was unsere Productions und alles angeht und natürlich auch was letztendlich die Reachability für neue Leute angeht. Daher, wir freuen uns über jede Bewertung. Ansonsten, wir hören uns am Montag nämlich schon wieder zur Bonus-Episode zu Undercut Unleashed Episode 2, Part 2. Den Part 1 haben wir ja schon hochgeladen. Checkt den also gerne noch ab, falls ihr nichts vorhabt und 2,5 Stunden einfach verfügbar habt aus irgendeinem Grund. Dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.